Willkommen zurück zu Fairchons Buch mit Gott unterwegs. Wir kommen an das Ziel unserer Reise. Mit all den Frauen und Männern, von Abraham bis Maria, die bei der Herausbildung des geistlichen Bewusstseins in Israel beteiligt waren, nimmt die Entwicklung des Liebesbundes zwischen Gott und seinem Volk die Gestalt einer langen Pilgerreise an. Aber Reise bedeutet hier kein Mittel zum Zweck, keine Übergangsperiode, die zu etwas anderem führt. Vielmehr ist das Unterwegssein an sich die grundlegende Gestalt des biblischen Glaubens. Hier ist der Weg bereits das Ziel, zu dem der Weg führt. Und diese Logik ist für uns Menschen kaum fassbar. Schon ganz am Anfang der Reise war das Ziel gegenwärtig und wirksam, auch wenn das erst am Tag der endgültigen Erfüllung im Rückblick voll offenbar wird. Die Grundlage für den Pilgerglauben ist in den ersten Büchern der Bibel gelegt. Zuallererst im Leben Abrahams und seiner Nachkommen, jener Wanderer, die das Gottesvolk als die Erzväter verehrt, weil sie das Schicksal Israels schon vorwegnehmen. Danach folgt in der Exodus-Geschichte die Befreiungserfahrung einer Reise durch die Wüste zur Begegnung mit Gott, dem Land der Verheißung, entgegen. Es ist eine Geschichte von Prüfungen und Gnade, von Untreue und Barmherzigkeit, die der Reiseweg des ganzen Volkes wie auch jedes einzelnen Gläubigen exemplarisch darstellt. Nachdem die Vätergeschichten und der Exodus die Hauptlinien des Pilgerglaubens vorgezeichnet haben, folgt in den nächsten Jahrhunderten eine Vertiefung und Entwicklung dieses Glaubens durch die herausragenden Gestalten der Geschichte Israels. Der Same, den Gott in den Menschen als Krone der Schöpfung gepflanzt hat, geht auf und wird zu einem prachtvollen Baum. Mit der Einführung der Monarchie kommt der Aspekt der Inkarnation des Glaubens zur Geltung. So sieht es insbesondere der Prophet Jesaja. Die Inkarnation ist von Anfang an im biblischen Glauben durch die Tatsache enthalten, dass Gott ins konkrete Dasein seiner Geschöpfe eintritt, indem er sie zum Aufbruch ruft. Und schon die ersten Männer und Frauen, die sich auf den Weg machen, sind ein lebendiges Gleichnis seiner Existenz und seines Wesens. Mit Jesaja bekommt das Geschehen der Inkarnation dann Ausdruck und Struktur. Der König, die Stadt und der Tempel sind Zeichen und Pfand für die Treue Gottes zu seinen Verheißungen. Sie sind Sakramente seiner Gegenwart inmitten unserer Welt. Der Prophet vermeidet auf diese Weise eine doppelte Gefahr: die übermäßige Verflüchtigung der göttlichen Gegenwart auf der einen und ihre vergötzende Fixierung auf der anderen Seite. Aber seine nuancierte und ausgewogene Ansicht ist nur ein kurzer Augenblick in einer geistlichen Reise, in der das Volk meistens zwischen den beiden Extremen hin und her geworfen wird. Und dennoch ist die Grundeinsicht eines Glaubens, der sich in irdischen Wirklichkeiten verkörpert, ohne auf sie reduziert zu werden, mit Jesaja gefestigt. Dieser Glaube ermöglicht eine Kontinuität in Raum und Zeit, eine Religion, die Kristallisationspunkte innerhalb der menschlichen Geschichte bietet. So unterscheidet sich der Glaube Israels von einem Glauben, der eine reine Weltflucht wäre. Er bietet der ganzen menschlichen Familie die Möglichkeit einer Versöhnung an, die konkret hier auf der Erde beginnt. Sodann geht es um den Gesichtspunkt der Verinnerlichung, der persönlichen Antwort, die schon bei Abraham vorhanden ist, in dem persönlichen Ruf des unbekannten Gottes, der ihn auf den Weg der Verheißung führt. Aber mit Jeremia und Ezechiel kommt diese Dimension des Glaubens erst richtig zur Geltung. In einer Zeit, in der die politischen und religiösen Institutionen der Nation bedroht sind, erkennen diese beiden Propheten, dass jenseits dieser Institutionen das Herz jedes Gläubigen ein Brennpunkt der Gegenwart Gottes sein kann und sein soll. So spüren diese Propheten die Notwendigkeit einer radikalen Neuschöpfung des menschlichen Herzens, die Notwendigkeit seiner Verwandlung durch eine völlig neue Initiative, die allein das Werk Gottes sein wird. Jeremia erfährt in seinem eigenen Leben als Prophet eine Art Vorwegnahme dieser Umwandlung und wird auf diese Weise für sein Volk zu einem Abbild des einen, der da kommen soll. Mit der Verinnerlichung ist die Erwiderung verknüpft, wie wir sie an dem Psalmen näher untersucht haben. Gottes Ruf fordert und ermöglicht eine Erwiderung durch den Gerufenen. Gott nimmt die Freiheit des Menschen so ernst, dass seine Absicht, Leben zu schenken, ohne ein freies und vertrauensvolles Ja seines Partners undenkbar wäre. Aber es bleibt nicht beim göttlichen Ruf als Anlass für diese Erwiderung, denn nur auf sich selbst angewiesen wären die Menschen nicht in der Lage, die Prüfungen des Lebens zu bestehen und Gott das Geschenk zu geben, das er will und braucht. Deshalb formt Gottes Ruf langsam, aber sicher eine Person, die seine Sprache verstehen und sprechen kann. Auf diese Weise prägt der Pilgergott die Pilgerseelen und schafft demütige Herzen. Menschen, die sich seine Wege zu eigen gemacht haben und daher wirklich fähig sind, ihm zu folgen. Ja, wird die Erwiderung zur Nachfolge. Aus dem Handeln wird ein Annehmen mit dem Ziel eines verwandelten, ja verklärten Lebens. Dann gibt es den Bereich des Neuen, Unvorhersehbaren. Insgesamt haben wir vor allem die Kontinuität in Gottes Plan herausgestellt und das ist äußerst wichtig in einer Zeit, die ihr Gedächtnis verloren hat und die weitgehend ohne echte Zukunftshoffnung lebt. Diese Kontinuität besteht aus Stillständen und immer neuen Anfängen, aus falschen Wegen und einem Neubeginn, sodass deutlich wird, wie Menschen sich dem verblüffend Neuen an Gott öffnen können. Es begann schon mit den allerersten Worten, die an Abraham gerichtet waren: Geh aus deinem Land. Und jedes Mal, wenn Gott widerspricht, enthält sein Wort die Aufforderung zu einem weiteren Schritt, zu einem neuen Anfang. Auf sich selbst gestellt würden die Menschen sich unvermeidlich niederlassen oder ziellos umherwandern. Aber mit dem Wort Gottes dringt etwas Ewiges an das Ohr der Menschen, das nicht alt werden kann und das für jeden neuen Tag gleichermaßen gültig ist, das ewig neu ist und das die Menschen aus dem gewohnten Gleis bringt und sie auf den Weg in eine Zukunft setzt, die all ihr Hoffen übersteigt. Das ständig neu wirkende Wort erschließt die ihm innewohnende Universalität. Aus seiner ewigen Liebe heraus umfasst Gott in seinem Heilsplan die Gesamtheit der Schöpfung. Dieser Plan verwirklicht sich Schritt für Schritt in einer Reihe von Synthesen, sodass sich immer mehr Teile zusammenfügen. So kann jeder Neubeginn, der für die Betroffenen oft wie eine Prüfung aussieht, das Vorspiel zu einer größeren Gemeinschaft sein. Alte Trennmauern werden niedergerissen, um eine Einheit in Gott zu schaffen, die noch mehr umfasst. Das zeigt sich in unübertrefflicher Weise in der Zeit der babylonischen Gefangenschaft, die den tiefsten Bruch in der Geschichte des alten Israels darstellt. Das gilt sogar für die biblischen Texte selbst. Nach der Zerstörung des Nordreiches fanden die bedeutendsten Überlieferungen in Jerusalem, dem Zentrum der nationalen Einheit, ein Zuhause. Aber die schmerzhafte Krise des Exils war notwendig, um diese Traditionen zu einer neuen und lebendigen Synthese zu verschmelzen, aus der dann ein neuer Ausgangspunkt wurde. Der universale Horizont des traditionellen Glaubens erreichte seine größte Weite bei Deutero-Jesaja, dem anonymen Propheten des Exils. So fielen der geistliche Höhepunkt des alten Bundes und der Zeitpunkt seines größten Bruches mit der Vergangenheit zusammen. Wie nie zuvor hatte dieser Glaube damals eine erfrischende und universale Ausstrahlung. Unsere Studie endet an einem Punkt, an dem noch nichts gelöst ist. Es bahnt sich eine Alternative an, die den biblischen Glauben des Alten Testaments in zwei große, parallel verlaufende Wege aufspalten wird. Der erste ist das Judentum. Mit der Konsolidierung der rabbinischen Tradition und dem Triumph der von den Pharisäern vertretenen Richtung beginnt das Judentum nach der Einnahme Jerusalems durch die Römer und nach der Zerstörung des zweiten Tempels im Jahr 70 nach Christus die Form anzunehmen, die es durch die kommenden Jahrhunderte hindurch bewahrt hat. Die andere Linie beginnt mit dem Leben und Sterben des Jesus von Nazareth, der in den Augen seiner Jünger all die Dimensionen der geistlichen Pilgerschaft des auserwählten Volkes in seiner Person vereint. In dieser Sicht ist Jesus sowohl das Ziel des Weges als auch der Schlüssel, um den Verlauf und die Logik dieses Weges zu enträtseln. Inkarnation und Personalität, Wort und Antwort, Kontinuität und Universalität Für Christen finden alle diese Aspekte aus Gottes Heilsplan ihren Höhepunkt in Christus. Was sonst bloße Linien wären, die sich kreuzen und die nebeneinander her, aufeinander zu oder voneinander weglaufen, das verschmilzt schließlich und nimmt ein erkennbares Gesicht an. Auch für diese neue Studie gilt die überraschende Tatsache, dass derjenige, den die Christen als das Ziel der Reise betrachten, gleichzeitig ein neuer Ausgangspunkt ist. Jesus ist keineswegs ein unbeweglicher und abgeschlossener Endpunkt. Er verkörpert das Pilgerdasein mehr als jeder andere. Bei ihm gibt es keinen Stillstand. Er geht den Weg Gottes mit einer solchen Konsequenz, dass er selbst als der Weg bezeichnet werden kann in Johannes 14,6. Und er ruft seinerseits Männer und Frauen in die Nachfolge und erlaubt ihnen nicht einmal zurückzuschauen. Lukas 9,62. Noch einmal. Diejenigen, die sich von der unberechenbaren Einmaligkeit Gottes erfassen lassen, werden, wenn sich der Staub gelegt hat, feststellen, dass sie in einer unverwechselbaren Kontinuität stehen, die mehr ist als jede menschliche Tradition. Gott lässt sich durch seinen Sohn in die Tiefe seines Herzens schauen. So lädt er, der Pilgergott, sein Volk zu einem noch radikaleren Aufbruch ein, der in die wahre Heimat führt, wo Gott alle willkommen heißt. Am Ende einer über 1000 Jahre dauernden Pilgerreise werden wir also erneut aufgefordert und ermutigt, die Reise ins Unbekannte anzutreten. Aber ein Bericht über diese neue Pilgerreise in den Fußspuren Jesu wird auf ein neues Buch warten müssen. Das waren die letzten Worte von Frère John zu seinem Buch Mit Gott unterwegs, eine Reise durch das Alte Testament. Dieses neue Buch, von dem er am Schluss spricht, ist natürlich dann auch fertig geworden. Ein paar Jahre später, es liegt hier vor mir, es heißt Ich bin der Weg, eine Reise durch das Neue Testament. Also es geht weiter. Ich freue mich, dass du mir bis hierher zugehört hast. Manches wird nicht einfach oder leicht gewesen sein, aber welche Reise ist schon einfach? Wir machen ja keine Wellnessreise, wir machen ja eine Glaubensreise. Und diese Glaubensreise ist doch wirklich sehr, sehr spannend. Und um jede Ecke rum kommt was Neues. Und bei jedem Schritt ist auch immer wieder was Neues. Und wie hat es Martin Schleske gesagt in seinem Buch Der Klang, dieser berühmte Geigenbauer? Es ist eine subtile Form des Unglaubens, sich an das zu gewöhnen, was man glaubt. Also, wir sind weiter auf der Reise miteinander. Danke fürs Zuhören und bleibe behütet.